Atlan.
Atlan. This is Atlan.
Are you Sarah Connor?
Come with me if you want to live. Get to the chopper.
Willkommen,
I'll be back.
Willkommen beim Terminator 2 Podcast. Hallo!
Der Beste.
Ja, der Beste, in der Tat. Auch wenn das ein gewisser Herr, an der anwesend ist, nicht so sieht.
Ja, da stehe ich zu.
Balta.
Nein, ich bin
nicht
zwar einer jüdischen.
Mit Balta, das ist ein anderer.
Ich bin zwar in der jüdischen Volksfront, aber das ist nur bei Forza so und bei Destiny 2.
Danke. Bei WoW nicht auch so ein Ding?
Da waren wir in Bringt Milch mit.
Ja, da hatten wir einige. Ja, ja, gut.
Und den Kuhschubs-Clan.
Und die Kuhgefahr von unten.
Ja.
Was machen wir heute?
Den Kuhschubs-Clan musste ich ja umbenennen, das war ja doof.
Wir sprechen heute über den wunderbaren Silberband Nummer 7. Atlan.
Dum, dum, dum.
Dum, 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 dum.
Ja, das geht.
Er besteht aus den Einzelheften Nummer 48, Rotes Auge, Beta Geuze, das Heft Nummer 49, die Erde stirbt, 50, der Einsame der Zeit, 54, der Zweikampf, 55, der Schatten des Overhead, 56, die Toten leben. Bearbeitet wurde es von Volz. Die Autoren der Einzelhefte waren Brand Dalton und Cher, Titelzeichner wieder mein hochgeschätzter und geliebter Johnny Brook. Erschienen ist das Buch am 15. September 1980, ein Montag. Der Handlungszeitraum ist 1984 und dann haben wir unseren ersten großen Zeitsprung. Das geht nach 2014.
Und
ja. Der gar nicht mal lang hin.
Ja, es ist ja.
Quasi Montag dann halt, ne?
Ja, ein Montag.
Genau.
Genau, und es geht endlich um den weißhaarigen Helden meines Herzens, Atlan, dem Mann, der Perry die Stirn bieten kann.
Der Winnetou des Perryversums.
Das ist schön. Winnetou, das,
ja, das hatte ich immer so ein bisschen assoziiert mit dem.
Ich sage immer nur so, mein Notiz steht ganz groß drin, das habe ich euch letztens ja schon geschrieben. Perry, ich bin auserwählt, ich bin 109 Jahre alt. Atlan, hold my beer.
Oder hol dir eine Perry Air.
Ja, da kommt man dann gleich zu. Also meine Notizen sind heute echt rudimentär, weil ich hatte
meine auch.
Bisschen länger war es Zeit und hat mich dann auf den letzten Drücker drauf vorbereitet. Ja.
Trotzdem machst du mehr als ich.
Das mag sein.
Ja, okay.
Soll ich mal kurz zusammenfassen?
Ja, hau raus.
Ja, das ist eine gute Idee.
Also, ich würde sagen, das Buch ist ein Epos in drei Akten.
Auch wenn es eigentlich zwei sind.
Wovon die alle nicht so, oder zwei von dreien sind nicht ganz so gut, würde ich sagen. Ah, kommen wir noch zu, ne?
Also recht.
Ich sag mal grob zusammen, im ersten Band macht Perry Geniestreich, dass er alle anderen glauben machen lässt, dass die Erde vernichtet wird und er stirbt. Im zweiten Akt taucht dann der namensgebende Arkonide auf und im dritten Akt ist da noch ein kleines, unnötiges Schmankerl über zwei abdringende Mutanten drin und Perry und Winnetou rauchen dann zusammen Friedenspfeife am Schluss.
Noch ein Bruder.
Ja. So würde ich es kurz prägnant zusammenfassen.
Ja, auch sehr kurz. Gut, dann fangen wir doch eigentlich mit dem zweitschlimmsten an, in meinen Augen. Dem Teil 1, die Erde stirbt.
So würde ich es auch sehen.
Ja. Gut.
Dafür muss man sagen, der Mittelteil reißt es so weit raus, dass die anderen beiden das wieder, ne?
Dann lass uns doch über den Mittelteil reden und Rest das sein lassen.
Also ich glaube, mich hat Verstopfung.
Nee, es, wie gesagt, also ich hatte. Ja, mal kommen wir am Schluss zum Resümee.
Ja, genau.
Ich muss echt sagen, so wie ich gedacht hat, ach, so schlimm wird der kosmische Lockvogel doch nicht gewesen sein. hatte ich hier gedacht, boah, Atlan, geil, Wahnsinn.
Du bist so ein bisschen das wandelnde Beispiel dafür, dass man seine Erinnerungen immer viel schöner gespeichert hat, als sie wirklich sind.
Ja, ich habe ehrlich gesagt, ein
gutes Buch, ich glaube, es geht los.
Also ich habe Angst, was da noch alles kommt. Ne?
Ja.
Oder ich freue mich drauf.
Ja. Ganz neue Erfahrungen mit alten Sachen.
So, es kommt jetzt jedenfalls nur dazu, sie wollen die Erde sterben lassen. Sie denken, das ist die einzige Möglichkeit, dass der Robotregent von ihnen ablässt.
Genau.
Und also, sie endlich eine ordentliche Verteidigung und Flotte aufbauen können.
Im Grunde eine gar nicht so doofe Idee.
Richtig.
Also, Perry kommt von im letzten Roman zurück zur Erde.
Hat wieder bestimmt irgendwas Geklautes mitgebracht.
Macht dann erstmal Ansprache im Fernsehen, woher denn den schicken Kreuzer da so hat. Und erzählt dann seine Pläne, die Erde muss vernichtet werden. Jeder darf mit, Cookie soll nicht mit. Cookie beschwert sich, Cookie kommt trotzdem mit.
Und warum darf Cookie nicht mit?
Ja, eigentlich total unlogisch. Weil
richtig.
Cookie ist eigentlich eine sichere Bank. Ich würde den immer mitnehmen. Das war schon der erste kleine Schnitzer.
Ja, und ich habe für mich ehrlich gesagt so gedacht, das sind endlich die Konsequenzen für seinen, nennen wir es mal, seine unterlassene Hilfeleistung. Und die Befehlsverweigerung.
Die hat Perry schon wieder vergessen.
Mein schönster Tod im Periversum.
Nein, das war nicht Tiffy, es ist nicht der schönste.
Bis dato.
Der Tiffy ist ja noch nicht tot.
Ja, noch nicht. Aber bald wird er sterben.
Irgendwann. Ja. Und wenn wir nachhelfen.
Ja. Wie geht denn weiter, Leute? Also man sucht dann, oder man weiß ja schon, was für ein System man platt machen will. Und zwar soll das Ganze bei der Beta-Goize stattfinden. Dann schicken sie Deringhaus mit dem Schwesternschiff der Titan, der Terra, dorthin. Und da fand ich das Ganze auch schon ein bisschen verwirrend, weil es gab ja zwei Planeten quasi, wo die Handlung drauf stattfindet. Das eine ist ein Wasserplanet, den sie Aqua nennen.
Ja.
Wo ein paar.
Was für ein Name.
Sehr kreativ, doch.
Wo ein paar Patrick Daffys drin rumschwimmen.
Naja, das sind irgendwelche Fleischtorpedos.
Ja, oder so kann man auch sagen. Ja, und dann quasi der andere Planet, der Terra 2 werden soll. Und da muss ich schon sagen, in dem Kapitel, als ich es überlesen habe, hatte ich andauernd den Faden verloren. Reden die jetzt vom Planet Nummer 4 oder reden die vom Planet Nummer 3?
Und du hast noch ganz woanders einen Faden verloren.
Nämlich?
Es ist ein zweites Schiff dabei, die Centurio. Das wird später noch wichtig.
Ja gut, da wäre ich jetzt noch drauf gekommen.
Natürlich.
Nee, da wäre ich noch drauf gekommen.
Das steht in seinen Notizen.
Genau. Mhm. Ich habe nämlich welche. 10 Seiten.
Immer noch weniger
als ich. Das sind 10 Seiten mehr, als ich habe.
Ja, Cookie hat sich heimlich an Bord geschlichen. Weil er dürfte ja offiziell nicht mit. Und man findet dann auf Planet Nummer 4 war es, glaube ich, also nicht. War es jetzt auch, weil da bin ich echt durcheinander gekommen. War es also, auf Aqua oder dem anderen, wo man die Kuppelbauten gefunden hat?
Also.
Auf dem anderen.
Gell, auf Planet Nummer 4.
Also auf 4 haben sie die Topsider-Bauten und.
Psst, Spoiler!
Der Mount. Und Hinweise auf intelligentes Leben gefunden.
Das ist auch schön. Sie haben Hinweise auf die Topsieder und auf intelligente gefunden.
Ja, es war beabsichtigt. Ja, und auf Planet Nummer 3 haben sie aber auch schon ein bisschen was gesehen. Also, da haben sie auf jeden Fall Leute rumgetrieben.
Und Deringhaus wird ein bisschen konfus bei der ganzen Sache.
Dürümhaus ist immer konfus.
Ja, aber da so
Dürüm, richtig. Dürüm.
Ein Dürümhaus. Also, sie finden diese Kuppeln dann. Und dann merkt man auf einmal, dass die Centurio in einem Traktorstrahl festhängt. Der wohl von mehreren dieser Kuppeln ausgeht.
Genau.
Dann geht sie halt runter und ein Panzer nähert sich dem Schiff. Und da sind dann schon die besagten kleinen Grisou-Drachen drin, die wir alle so lieb haben.
Das findet aber auch vorher schon Cookie raus.
Ja, aber dann kommen sie halt richtig.
Weil da wird Cookie dadurch ja auch enttarnt.
Ja, das stimmt.
Ja.
Mhm. Ich hatte, wie gesagt, hatte ich mal aufgeschrieben, hatte ich dann überlesen nochmal.
Ja, deswegen, also, heute bin ich der Klugscheißer, was die Handlung angeht.
Definitiv, weil ich habe das echt sehr gerafft alles nochmal
heute noch
mal reingenommen. Ja, beim letzten Mal hat die es wirklich detaillierter gemacht.
Ja, na gut.
Ja. Ja, wie ging dann weiter? Die Topzieler erzählen dann, dass es wohl Eingeborene gibt, dass die aber komplett einverstanden sind mit deren Herrschaft.
Klar.
Der sie Kommandant, haben das Wasser, sie haben das Land.
Ja, Kommandant nennt sich Alcor.
Ja. Oder bei mir steht er immer noch drin als Al.
Ich gehe auf Hasenjagd.
So, und dann kommt Steeringhouse mit seinem Mann schon in ein kleines Dilemma, weil entweder sie machen jetzt Rabatz mit den Top-Seedern, ja, und laufen dann Gefahr halt, dass das Ganze auffliegt und sie den Planeten nicht vernichten können, anstatt der Bittergeuze.
Genau.
Anstatt der Erde.
Und dann kommen eigentlich beide Kreuzerkommandanten auf eine tolle Idee. Wir müssen den Top-Seedern vormachen. Wir sind Springer. Und die überschweren.
Fällt ja auch gar nicht auf.
Da ist fast das Gleiche. Naja,
für uns sehen die Echsen alle gleich aus. Für die sehen wahrscheinlich alle Humanoiden alle gleich aus.
Das Echsenmenschen?
Da könnte wieder was dran sein.
Ich glaube, das wird sogar so beschrieben.
Ja.
Weiß ich gerade gar nicht mehr.
Das klingt irgendwo ein bisschen.
Ach komm.
Das lassen wir da mal noch zählen.
Also das würde ich wirklich durchlassen. Die haben zwar Arme, zwar Beine im Kopf, rosa Haut und komische Haare.
Ja, gut. Ja, Farbe ist egal.
Ja. Naja, so viel, also ich sag mal hier, Ras Chubai haben sie ja nicht dabei gehabt. Der wäre vielleicht aufgefallen.
Ja, parallel ist Tiffy gerade mit einer neuen Space Jet unterwegs.
Und seinem Kommandanten McClear.
Und ja, was soll Tiffy jetzt machen, was er am besten kann? Er soll einen Lockvogel wieder spielen und sich als Vorhut der Springer ausgehen. Also langsam kippt das mit dem das Gefühl ja wirklich in jedem Band.
Und er darf auch noch Informationen mit seiner komischen Arschsonde senden. Also, dass man ihn damit anpeilen kann, lasse ich mir ja noch gefallen, aber dass er damit jetzt mittlerweile auch noch Informationen senden kann, jetzt geht's mir zu weit. Ja. Also, ich hatte das ganze Zeit das Bild im Kopf, kennt ihr noch bei South Park,
ja, das
als Eric die Analsonde hatte und natürlich sich dann plötzlich diese riesige Schüssel ausfuhr, das hatte ich im Kopf.
Das war aber auch ein integrierter Teleporter.
Das war, glaube ich, die erste South Park-Folge, die ich überhaupt gesehen hatte damals. Jedenfalls, Tiff und McLeas stellen sich dann natürlich richtig gut an und werden beide in ein Wassergefängnis gesperrt. Also quasi in einer, ich hatte das so verstanden, einer Käseglocke nur unter Wasser, wo sie nicht rauskommen. Und sich dann rundherum einige von den Einheimischen angesammelt haben, die da noch als nur zart durchsichtig beschrieben werden.
Oh. Zart durchsichtig
steht
so. Ja, drin. Ich wollte das nur nochmal wiederholen.
Ja, da hätte ich jetzt an sowas gedacht wie die Viecher aus The Abyss, aber sie werden ja später deutlich als silbrig beschrieben.
Mhm. Naja, von Schuppen her.
Von Schuppigkeit her, ja?
Von Schuppigkeit, genau.
Genau, aber der Rest hier um Dürümhaus und so weiter versuchen den Nesser weiter vorzumachen, dass sie Springer sind. Genau. Und die Top-Seeder sind natürlich ziemlich skeptisch. Wieso? Wir haben doch mit denen gar keine Probleme. Wie sollten die uns angreifen? Ja. Die anderen Springer vermuten da die Basis ihres größten Feindes.
Perry Rodan.
Man bekommt Alcoa ja doch ein bisschen Schiss bei der ganzen Geschichte.
Ja, und dann verstehe ich aber nicht, wieso fugten die Springer nicht an, oder in diesem Fall die Überschweren als deren militärischen Arm, und sagen denen, hier ist er nicht, aber wir helfen euch, ihn platt zu machen, weil die Top-Seeder hatten ja auch mit Perry Probleme.
Ja, also das Ganze war sowas von irgendwie konfus geschrieben.
Ja, das war so ein bisschen sehr konstruiert.
Das war alles konstruiert. Googie kommt ja dann kurzzeitig danach und bringt denen erstmal Waffen mit. Sonst aber nix. Ja. Sie hätten, nach allem, was in den letzten Romanen passiert ist, nach allem, mit was sie fertig geworden sind, sollen dann ein paar Top-Seeder mit ein paar Kuppelbauten da hier das Riesenproblem darstellen. Das hat sich alles nicht so ganz erschlossen.
Irgendwo. Ja, aber okay, da sage ich mir halt, hätten sie jetzt die Titan gerufen, das habe ich wirklich Titan gesagt, okay, die Titan.
Titan!
Gerufen, um das alles platt zu machen. Ja, dann hätten sie ja keine anderen Leute gehabt, die da die Verteidigung auf dem dritten Planeten aufbauen. Das ist so ungefähr wie, das ist der Trump-Move. Wir werden eine Mauer bauen und die Mexikaner werden dafür zahlen. Und da ist es so, wir werden eine planetare Abwehr bauen und die Top-Seeder werden dafür zahlen.
Also ich hätte die alle großzügig mit dem Psychostrahler bestrichen. Ja. Hätte die dann kurzzeitig mal alle umziehen lassen und hätte die Kuppelbauten dann noch ein bisschen angemalt mit schicken Terra-Graffitis und so. Hallo, hier ist die Erde.
Welcome to Mars.
Ja.
Ja, genau.
Ja, und alles wäre gut gewesen.
Meier. Ist die Frage, funktionieren Psychostrahler bei Topsiedern?
Ja.
Ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal.
Hatten wir doch.
Echt?
Ja, ja klar. Bei der gut. ganzen Vega-Action.
Genau.
Stimmt. Ja, okay, da stehen wir aber wieder vor dem Problem des Psychostrahlers. Er ist zu mächtig, deswegen wird er später nicht mehr eingesetzt.
Der kommt aber hier auch noch ein paar Mal drin vor.
Ja, leider, aber
mit auch geilen Angaben, aber dazu später.
Ja, ja.
Ja, jedenfalls kommt dann auch raus, dass diese Wasserlebewesen wie Torpedos schwimmen.
Ja.
Also richtig Verständigung kommt nicht zum zustande.
Vielleicht hätten sie anpingen sollen.
Keinen Schnubbermutanten an Bord.
Vasili.
Ein Stasi-Mutanten.
Ich wollte gerade sagen, Lauschern. Vasili hat einmal gepinkt.
Ne, der Japaner Ataka.
Genau.
Ja, verdammt.
Ja, aber also mal ganz kurz zu der Fortbewegung dieser Aquas. Ja. Also ich finde allein diese Wortgabe, diese Namensgabe schon unglaublich kreativ. Aber das waren die Namen damals generell.
Ja, so ein bisschen.
Ja, sie bewegen sich fort wie Torpedos. Kurzum, sie saugen Wasser durch den Mund an und durch eine Düse stoßen sie es hinten aus. Bei einem säugetierähnlichen Metabolismus, den ich jetzt mal unterstelle.
Ja.
Kurzum, die furzen oder kacken das Wasser im Strahl.
Ja, die machen sich quasi in einen Nonstop durch, sie sind Durchlauferhitzer quasi. Musst du dir so ein bisschen wie so ein Dauereinlauf vorstellen.
Das ist so halt ungefähr wie bei Pinguinen, da können einige von denen auch einen Meter in Strahl scheißen.
Ja.
Und das ist dann. Das
kannst du auch mal gebrauchen.
Und so bewegen die sich fort. Und haben aber auch noch kleine Ärmchen in Hautfalten in der Seite.
Einmal im Monat ist eine rote Rakete, ne?
Das erinnert mich irgendwie an, ich glaube, das war in Terry Pratchetts Wachen, Wachen mit dem kleinen Drachen Errol. Kennt ihr das?
Lass ihn kurz ersticken, bevor er antwortet.
Da dachten sie alle, oh, der ist klein, der ist verkrüppelt, der hat so Mini-Flügel und so riesen Nasennüstern und am Schluss kam raus, dass die nächste Evolutionsstufe war und er einen Düsenantrieb hatte, die großen Nüstern nur gebraucht hat, um die Luft besser anzusaugen.
Ja, das Buch muss ich lesen.
Ich glaube, das war ein Wachen gewesen. Ich bin mir ganz sicher.
Allein schon wegen dem kleinen Drachen Errol. Mhm. Finde ich so geil.
Mit diesem Antrieb.
Ich habe mir die Viecher immer so vorgestellt. Kennt ihr das, wenn Robben in irgendwelchen Becken gegen die Wand schwimmen und das Gesicht so quasi das Fett nach vorne und die sehen dann aus wie so ein Stempel. So habe ich mir die Viecher vorgestellt. So. Und ich hatte dabei immer nur ein Geräusch im Kopf. So Strunk.
Du.
Ach ja. Ah ja. Gut, wie geht's weiter? Ja, also man beschließt dann schließlich mal auszubrechen von den Topsiedern.
Gucki reicht dann
kommt
auch dann, irgendwann, ne?
Macht Schloss per Telekinese auf, lässt ein paar Topsieder fliegen, man klaut ein Fahrzeug von denen, Gucki spielt weiter rum, setzt die auf Bäume.
Ja.
Geilstes Zitat von Gucki: Wir befreien McLears, der ist in einer schlimmeren Lage als wir, er hat nur Tiff bei sich.
Ja, genau.
Das war so bezeichnend.
Ja, und jetzt muss ich aber sagen, Gucki spielt total telekinetisch mit den Jungs rum.
Ja.
Aber wenn sie Tiff befreien, bloß nicht mit Paragaben, es könnte ja auffallen, dass Paragaben da sind. Sowas haben Springer ja nicht.
Es darf nicht übernatürlich aussehen.
Aber vorher rodet er einmal komplett mit seinem Parasinn durch die Gegend. Aber es darf nicht auffallen.
Wir sind keine Außerirdischen. Genau, wir sind keine Außerirdischen. Und ich habe keinen Big Mac an der Wand.
Ja, wie geht's weiter? Es kommt raus, dass die Aquas sich über Schallwellen mitteilen. Und André Noir soll dann die Absichten von unseren Helden suggerieren. Ja, und die Aquas erklärt sich dann halt bereit zu helfen und die Topsieder zu vertreiben, weil die finden die gar nicht so gut.
Genau. Aber der Deal ist ja, wir helfen euch, die Topsieder zu vertreiben. Oh, welche Aufopferung von den Terranern. Mhm. Dafür helft ihr uns, die anderen Jungs zu befreien. Und wir dürfen einen Handelsstützpunkt bei euch errichten.
Ah ja, klar. Genau. Der typische Perry-Move.
Klar. Ja. Und hast doch zufällig irgendein Schiff, über was ich mitnehmen kann?
Ich hätte mich halt gewundert, dass nicht noch welche mitgenommen wurden, aber Perry war zu dem Zeitpunkt ja auch nicht da. Vielleicht hat er sich ja später ein paar mitgenommen. Und hat damit dann so.
Hat er mitgenommen, egal was.
Und hat damit dann so solche Tauchmechanismen gebaut, so biologische. Hat die dann so ein Geschirr und dann.
Ja. Auf jeden Fall kann er nicht irgendwo herkommen, ohne was geklaut zu haben.
Nee, das geht nicht.
Der muss irgendwas erbeuten.
Ja, die Topseeder machen dann mal Sitzung und rufen mal bei Topseed an. Dann beschließt man, dass die Gefangenen halt eliminiert werden sollen. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, langweilige Rettungsaktion. Gucci rettet beide vorm Ertrinken, alles ein wenig konfus. Warum hat man sie nicht einfach erschossen?
Ja. Ich muss aber sagen, auch zu dem.
Gerade Tiffy wäre schön, wenn der erschossen worden wäre.
Zu der Nummer mit den Topseedern. Das denke ich mir, das war auch wieder nur geschuldet, dass da, wie soll man sagen, dass die Hefte ein bisschen gefüllt werden müssten. Dass ja auch der Alcor gegen den Wörlock, finde ich ein sehr schön kreativer Name, ich dachte immer an Warlock.
Ja, geht.
Dass er ihn umbringt, um Kalif anstelle des Kalifen zu werden, weil der Typ Muffen hatte, sich beim Oberdiktator zu melden, dass sie Hilfe brauchen. Ja, fand ich irgendwie, wozu?
Mich hat an der ganzen Szene halt so gestört. Es war so wie in klassischen James Bond oder Batman. Hm. Ja, ich könnte dich jetzt direkt umbringen. Aber ich habe hier diese schicke Falle.
Und ich erkläre dir vor meinen Plan.
Genau. Das ist wichtig.
Das hat schon wehgetan.
Aber das gehört schon dazu, dass ich dir vorher noch erzähle, was ich vorhabe.
Genau. Ja, die Ringhaus warnt dann halt Roden und erzählt, dass er Cookie bei sich hat. Jo, Perry ist da nicht so erbaut drüber und springt dann mit Bully direkt in Richtung Beta Geuzel.
Genau, aber die parken trotzdem ein bisschen weiter davon weg.
Genau, weil man merkt schon Transitionen und Ansammlungen der erwarteten Springerflotte.
Ich glaube, die Titan 30 Lichtjahre und die anderen beiden Schiffe 4 Lichtjahre.
Das hatte ich mir jetzt nicht mehr notiert, aber etwa 500 Schiffe kündigen sich an. Und 3 Erdenschiffe sollen ausreichen, um die alle zu täuschen.
Ja, sicher, es sind Erdenschiffe. Das reicht.
Ja, da kommen aber noch zusätzlich 400 Topsider.
Ja.
Ja, auf jeden Fall gibt's Riesenrambule im Beta-Geuze-System.
Ja.
Und unser guter Top-Tor, den wir noch kennen, unser Lieblingsspringer, der erkennt, der sieht nicht aus wie derer.
Irgendwas passt hier nicht.
Aber das sage ich niemanden.
Genau,
weil ich fliege weiß, dem dritten Planeten lieber selber an.
Naja, das weniger hat Angst, sich zu blamieren, glaube ich mehr.
Aber passt die Geschichte nicht.
Allgemein, das ist alles so passend wieder geschrieben, weil die Springer denken, oh, da transitieren Schiffe, quasi die Topsider. Ja, passt alles viel zu gut.
Aber es ist auch wieder so, Top-Tor und ein anderer, wie hieß er nochmal?
Chetskill.
Ja.
Der hat jetzt das Oberkommando über die Flotte. Ja,
nein, ich meine jetzt den Topseeder, den er da abballert. Jedenfalls ballern die sich beide zu Schrott, ballern beide runter, merken so, oh, wir beide hassen Perry. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Mhm. Wir ziehen los im schönsten Buddy-Movie. Und suchen jetzt eine Sendeanlage. Aber natürlich, bei der Sendeanlage, wen rufen wir jetzt um Hilfe? Topseeder oder die Springer? Ja, was macht unser kleiner Topter? Er ballert unseren kleinen Echsenkopf um. Und Gogi taucht natürlich auch wieder auf, im richtigen Moment. Wie kann er auch anders?
Es ist Gogi.
Richtig. Und Topter macht das einzig Richtige, er schießt auf ihn und dann macht Gookie den Vader-Move. Er lenkt den Laserstrahl ab. Und dadurch erschießt sich Top-Tor selber. Also irgendwie ist Gookie hat ein gigantisches Talent, Leute umzubringen, ohne sie direkt umzubringen.
Das kann auch nicht jeder.
Den gerade so vor mal, wie er so die Hände und die Schultern hebt, so.
Und dann ist er weggegangen und hat sich gedacht, noch viel lernen er muss.
Ja. Man hat eine Möhre in seiner Tasche, oder freut er sich, mich zu sehen.
Aber bevor das Ganze so losgeht, meldet sich noch Talamon bei Roden und erzählt ihm genau, wann es losgeht. Weil das war noch zuerst passiert.
Vertümt.
Das sind ja alles Korrupte. Alles Korrupte.
Ja, Cookie macht dann auch, also nach der ganzen Geschichte hier von, Wer war jetzt? Ich verliere wieder den Überblick. Top-Tor.
Top-Tor. Nicht Top-Seed, Top-Tor.
Und der Excel macht Googie dann auch noch den letzten Rest von den Funkstationen da kaputt, damit auch ja keiner sich mehr woanders melden kann.
Richtig.
Ja, und Schätzke wirft dann eine Aquabombe ab und der dritte Planet wird schließlich zur feuerspeienden Hölle.
Richtig. Und weil das ja nicht reicht, es muss ja auch noch den Anschein haben, dass Roden stirbt, macht er das offensichtlich, dass er stiften gehen will. Dann täuscht er Probleme vor, macht einen kleinen Notruf und mittendrin bricht das ab, weil er lässt von Gookie eine Arkon-Bombe außerhalb des Schiffes genau dann detonieren, wenn die Torn transitiert. Und dann ist Perry offiziell tot.
Jo. Ende Akt 1.
Ja, Gott sei Dank.
Also das hat sich gezogen ohne Ende. Ohne Ende, stellenweise.
Also ich würde auch mal sagen, wir besprechen jetzt wirklich die Akte untereinander. Mhm. Weil ich würde jetzt sagen, hier ist ganz viel konstruiert und zwar nicht auf die schöne Art und Weise.
Nee, das war ein riesen Lückenfüller.
Und das hätte eigentlich noch echt gut in den dritte Macht Zyklus gepasst, weil das noch dazu gehört, finde ich.
Ja, aber denke ich auch.
Ich weiß nicht, also
war ja. Ein bisschen komisch verteilt. Man hätte es könnte anders aufteilen, aber
ja. Ah ja, und tatsächlich wieder für seine wiederholte Befehlsverweigerung, das steht in den Silberbänden nicht drin, aber in den Heften, Gookie muss Konsequenzen befürchten.
Ja, er befürchtet sie und was passiert?
Er kriegt sie auch ein halbes Jahr, kriegt er keine Möhren. Oh mein Gott!
Dum, dum, dum. Perry ist einfach nur ein Monster.
Aber er hat ja mit Marshall oder so noch gewettet, sein Möhrenvorrat ist gedeckt.
Ja, hast du wirklich damit gerechnet, dass er irgendwelche Konsequenzen kriegt?
Nein, aber ich denke auch schon, du böses Haustier, du. Du kriegst jetzt keine Leckermörchen. Keine Leckermörchen.
Und keiner krault dir den Nacken.
Es gibt nur noch Erbsen in Gelee.
Oh, das ist aber echt eine Strafe.
Ja. Und lauwarme Service hier.
Das ist nicht schlimm. Da knallt wieder.
Nein, also ich muss sagen, der erste Teil kriegt von mir
2 von 5.
1,5. Gnädige 1,5.
Ich würde sagen, gnädige 2 von 5.
Ja, 2 von 5. Aber da hört es dann auch echt auf.
Ja.
Das, nee. Also hat unheimlich, ich habe mich echt so schwer getan, das durchzulesen nochmal, weil ich wirklich
So, jetzt hau ich mal den Teil 2 raus, der Einsame der Zeit. Wir sind mittlerweile im Jahr 2040. Wir haben das Solare Imperium gegründet mit Perry als seinem tapferen Anführer, dem Administrator. Und tief, tief unter dem Meer bei Ariel und Sebastian.
Jetzt will ich Kingdom Hearts spielen.
Ja. Erwacht der Akonide Atlan aus seinem Tiefschlaf in der Unterwasserseekuppel.
Du musst das anders sagen. Der adrette Akonide von Akon.
Mhm.
Ja, so wie bei Bauer sucht Frau oder was du meinst.
Akon sucht Frau, ja.
Ja, genau. Tora, Tora, Tora.
Ja, der hat sich 1971, kurz bevor der Krieg nämlich losging, also den er vermutete, den Atomkrieg.
Er hatte damit gerechnet.
Ja, er hat es noch mitbekommen, kurz bevor sie auf
den Knopf gedrückt haben. Ja, die Raketen sind noch gestartet, oder?
Genau.
Hat er nicht, genau, irgendwie sowas.
Genau, hat er sich in seine
Bunker, da
unten, in seinen Unterwasserbunker verpisst.
Berlin.
Und hat sich dort einschläfern lassen und wacht jetzt auf. Der holt sich erstmal seine Infos, aber nur über Wassertemperatur und so weiter. Strahlung wird nicht angemessen. Also ich hätte gedacht, dass so eine Kuppel, vielleicht auch so Funkantennchen und so weiter, dass die irgendwie Signale von außen auffangen kann.
Ja, nee, gut, das ist so tief unter Wasser. Und
nee, das kommt ja ein
oder Alter, zwei das Bände. Ding hat Hyperfunk.
Nein, hat es und? Nicht.
Nee, Moment.
Das ist ja der Spaß.
Hatte
das
kommt ja noch ein, zwei Satelliten.
Bände später raus.
Nee, genau. Er hatte ja auch noch Satelliten im All und die wurden ja abgeschossen von den Russen.
Und stimmt. Hyperfunk hat das Ding nicht.
Stimmt.
Weil das Ding war ja eigentlich nur für die Evakuierung im Notfall gedacht. Und er dachte ja eigentlich, aber ich brauche ich nicht da, ne?
Alter, ich bin geschockt, Basti. Was hat denn? Information.
Kannst du mal sehen, Junge.
Ich bin geschockt. Ich bin geschockt.
Ja, und? Ich bin auch mal informiert und ich habe keine Notizen.
Wir lesen hier jetzt zum allerersten Mal vom Aktivator, den er trägt.
Genau. Mhm. Ein kleines eiförmiges Objekt um seinen Hals, was fünfdimensionale Schwingung aussendet. Ja, okay. Aber jedenfalls uns Atlan, der möchte jetzt herausfinden, was los ist und begibt sich mit Taucheranzug und Schutzschirm, der schön leuchtet, aus seiner Kuppel und da trifft er auf ein U-Boot. Und er denkt, oh mein Gott, das sind bestimmt die letzten Überlebenden. Oh, und die halten mich jetzt bestimmt für einen exotischen Fisch. Ja. Er ist immer noch, er zeigt auch die ganze Zeit so ein bisschen die Arroganz eines Arkoniden, ne?
Ja.
Er hält die Terraner für doof.
Für wilde. Nee, was sagt er immer?
Barbaren.
Barbaren, genau.
Barbaren.
Aber auch noch ganz interessanter Nebensatz, als das U-Boot ihn trifft oder er das U-Boot sieht. Er fängt an zu weinen. Und zwar nicht, weil er traurig ist, sondern weil er erregt ist.
Klingt
komisch, ist aber so.
Ja, riecht komisch, genau.
Sagen wir mal, gestresst, erregt könnte auch.
Oh Gott, du bist so geil.
Das ist ihm einfach eingefallen, wie viele Jahrtausende er nicht hat.
Ne? Der hat in seinen Roman vorher ganz schön oft geknattert. Im Gegensatz zu Perry ist Atlan doch dem anderen Geschlecht wenig abgeneigt.
Aber Perry hat Tora noch.
Ja, aber Atlan hatte ein paar mehr.
Ja.
Jetzt muss ich euch mal wieder gerade blöd fragen. Hat man das vorher schon irgendwo gelesen bei Tora und Crest, dass wenn die aufgeregt sind, dass die dann anfangen zu flennen?
Wäre mir nicht aufgefallen.
Nee, das war hier das erste Mal, wo.
Und eigentlich hätte Tora permanent flennen müssen, weil die war doch ja, so ein paar Mal so kurz davor, die Erde zu zerstören.
Dauererregt.
Und sie war rallisch, richtig. Das kommt ja noch dazu.
Richtig.
Richtig, ja, die war im
Perifieber. Genau, jedenfalls wird er dann mit solchen, ich würde das mal bezeichnen als Schocktorpedos, wird er außer Gefecht gesetzt und aufs U-Boot gebracht.
Auch absoluter Bockmist.
Ja.
Schocktorpedo, absoluter Bockmist.
Okay. Ja, okay, das ist noch eine Kleinigkeit. Es wird noch schöner. Ich habe da ganz andere Punkte.
Ich weiß.
Aber das Schöne ist ja auch, er liegt da, alle denken schon, er ist bewusstlos. Aber sein Zellaktivator hat ihm natürlich geholfen. Und er stellt sich einfach schlafend und belauscht die Leute. Kriegt schon so mit. Oh mein Gott, die halten mich für einen Außerirdischen.
Nee, noch ein geiler Nebensatz.
Wie kommen die da drauf?
Er hört eine Frau schreien und denkt sich dann direkt, die muss hysterisch sein.
Ja.
Herrliche Political Correctness zur damaligen Zeit. Die wird ja kein Kommando oder so haben.
Nein.
Ja, auf jeden Fall.
Unrealistisch.
Und er denkt halt, die jagen da unten, um noch Nahrung zu haben. Deswegen jagen sie da unten Fische, weil da unten ist die Strahlung nicht so groß. Er ist halt immer noch sau arrogant und er kriegt aber schon so langsam mit, dass es da ein bisschen anders läuft. Der Krieg hat nie begonnen. Er ist ausgesetzt worden und wir haben jetzt das Solare Imperium.
Er hört ja. Mit Raumfahrt ist die Rede, Solares Imperium hört er. Er hört von Roden. Und zum Glück hat er ja seinen Psychostrahler in der Nähe liegen, der eine Punktwirkung auf 2 Kilometer hat. Alter. Alter.
Ja, aber was ich jetzt auch toll finde, die haben doch bestimmt schon mal einen Arkoniden gesehen. Hallo, da laufen 2 an der Spitze rum. Die eine ist die Frau vom Chef. Da ist, dann liegt da jetzt ein weißhaariger, rothaariger Typ rum.
Mit Winnetuta.
Mit Winnetuta und mit Brustplatten anstatt Rippen, weil die haben ihn geröntgt.
Ja.
Ja, aber er hypnostrahlert mal alles durch.
Mhm.
Das ist ungefähr so wie Perry. Einmal Strahler in die Mitte halten und
ja, die verstehen sich, die zwei.
Ja. Ja.
Verwandte Geister denken ähnlich. Ja, ja. Ja, und er zieht sich dann erstmal die Informationen über die dritte Macht, über den Aufbau des Solaren Imperiums, über Arkon, was er nicht glauben kann.
Ja, genau den Punkt, den will er nicht wahrhaben. Robotik und so.
Das geht ja
Fake,
auch nicht.
Fake News.
Überleg mal, wann das letzte Mal auf Arkon war.
Ja, ist ein bisschen her.
Mhm. Ja, er tarnt sich dann erstmal und wird zu Phil Holding, Gemüsekonservenmanufakteur.
Und
lässt sich die Haare schneiden.
Genau. Und er vergisst, auf der parkt das Schiff ganz tief unten im Meer bei SpongeBob Schwammkopf.
Oh.
Und Er hat. Ich meine, Entschuldigung, er lässt die Leute da alleine unten.
Ja.
Dass das auch nicht auffällt.
Er geht davon aus, dass es das alles nicht auffällig ist.
Nein, ja, gut, diese Psycho-Strahlt.
Ja, die fällt ja auch keinem auf, dass die fehlen oder so.
Die machen unten Ringelpiez mit anfassen, bis in die Nahrung ausgeht. Ja, ja. Und was macht er noch? Er lässt was liegen. Das Röntgenbild.
Ja, doof. Das war echt ein bisschen dämlich.
Naja, jedenfalls geht er an die Oberfläche und erfasst den Plan, eine SpaceJet oder ein anderes Kleinstraumschiff in die Finger zu bekommen, um damit zur Venus zu kommen. Um zur Venus zu kommen und dann weiter weg. Das macht er mehrmals. Und
er gibt sich. Jetzt raffst du aber ziemlich.
Ja, okay,
ich wollte. Ein bisschen zusammengefasst, bestimmt.
Das da ist jetzt schließlich der Höhepunkt vom Buch.
Ja, nein. Er versucht es ja zweimal zu türmen.
Ja, das stimmt.
Ja, erstmal sieht er halt, was also aus der Erde geworden ist.
Ja, das haben wir doch schon gesagt.
Ja, klar. So, und dann geht er erstmal wieder zurück in seine Betthöhle und trainiert erstmal wieder.
Ja,
dass er überhaupt mal wieder einigermaßen fit wird.
Ja, komm, er trainiert. Also das ist jetzt nicht der große Punkt. Bisschen
Rambo-Trainingsmontage.
Genau.
Ja, mein Gott. Er hat einen Aktivator, der hält ihn so auch schon frisch.
Ja, hallo. Das macht er aber auch hier erstmal.
Gut, das macht er. Das macht
und die Leute im U-Boot sind immer noch im U-Boot. Und
das macht er doch nur damit. Das macht er doch nur damit, er seine geilen Muckis küssen kann. Der ist ein bisschen selbstverliebt.
Er macht 3 Wochen lang Boss-Transformation.
Schöner Vergleich.
Ja, auf jeden Fall will er sich dann in Terrania als, was war das nochmal? Triebwerksleistungskontrolleur oder sonst was da.
Genau, mit einem brutalen Namen. Skjold Gunnarsson.
Ja, dachte ich mir auch.
Geboren in Greenville, Maine.
typisch amerikanischer Name, ja.
Ja.
Das ist Harry Smith aus Grönland.
Ja. Er wird aufgenommen und wird aber kontrolliert.
Aber er ist ja nicht blöd, er hat sich darauf vorbereitet.
Ja, er umgeht das Röntgen irgendwie. Weil das wird es ja auffallen.
Er hat so Brustplattenimplantate.
Die hat er erst später.
Hat er die erst später?
Ah. Ja, da schummelt er irgendwie anders.
Ja, da verändert er einfach die Einstellung vom Gerät.
Ah, stimmt.
Aber man hängt ihn trotzdem hinten dran und er tüngelt da rum und hat sich eine SpaceJet, eine Neuentwicklung ausgespäht, also naja, eine neue Weiterentwicklung der Kaulquappen. Und sieht dann das erste Mal den Administrator Perry Roden, von dem er ja vorher schon gehört hat, und denkt sich nur so, das kann doch unmöglich der gleiche Mann sein. Der ist 109 Jahre alt und bewegt sich wie ein junger Mit-30er, total fit. Das kann nicht sein. Das sind Fake News. Das ist gefälscht.
Eigentlich hat er auch orange Haare.
Zuerst ging er ja sogar davon aus, dass Roden tot sei, weil er liest ja in der Enzyklopädie Terrania, was ein Wort, liest er ja auch nur quasi bis zu dem Move, wo sie alle glauben machen wollen, die Erde wäre vernichtet und bleibt daran hängen, dass Perry 84 gestorben wäre.
Ja, aber wie gesagt, er kann es auch nicht glauben. Ja, mein Gott, er ist ja der einzig Unsterbliche, ne?
Richtig.
Jedenfalls wird er weiter beschattet und dann passiert, was passieren musste. Endlich merkt mal einer, dass da unten das scheiß U-Boot liegt. Vielleicht sind auch die Leute aufgewacht. Ja.
Oder irgendwem ist aufgefallen, dass ein U-Boot fehlt. Ich meine.
Der Anrufbeantworter war voll.
Ja, okay, das Ding ist ein privates. Das werden die nicht so stark überwachen.
Da hat sich einer gewundert, dass da über Twitter nichts mehr kommt.
Und dann wird auch das Röntgenbild. Und dann denken so, ha, Brustplatten, es muss ein Arkonide sein. Ja, und dann muss er seinen Plan beschleunigen und schleicht sich auf die SpaceJet, mit der Perry selber einen Inspektionsflug macht. Und er wird transitiert fröhlich durch die Gegend.
Im Schrank.
Richtung Hellgate. Und die Transitionsschocks rauben ihm fast den Verstand. Der wird fast bewusstlos. Da denke ich mir, Perry, der nur die Zelldusche hatte, hält das aus.
Ja, das hat vorne
und hinten auch sofort umgepasst.
Adlan mit seinem Aktivator nicht. Okay, da kann man sagen, Perry macht das in den letzten Jahren ein bisschen öfter. Adlan hat das 100 Jahre nicht mehr gemacht, vielleicht ist der es nicht mehr gewöhnt.
Nee, stimmt, muss ich jetzt direkt sagen, doch, es passt, weil auch später, gerade im M87-Zyklus, wenn sie wieder da fliegen sie ja die ganze Zeit später nimmer über Transition und stoßen dann auf die Gurats, das ist so eine Kilrati-ähnliche Rasse, Und die springen dann wieder mit alten Transitionstriebwerken. Und da gehen ein paar nämlich fast hops, weil sie das nicht mehr gewohnt sind, in der Masse das Ganze mitmachen zu müssen.
Ja, sage ich ja. Er hat sich da, ist es nicht mehr gewohnt.
Ja, ist, doch, das passt dann insgesamt.
Nicht so schnell, Jacqueline, sonst kratzt er wieder. Ja, und jedenfalls beim Landeanflug auf Hellgate will Adler mit einem Dagor-Griff, diese schöne akonidische Kampfsportart, die uns immer wieder auf den Tisch kommen wird, will er Perry einbullern. Es kommt zum Absturz auf Hellgate, passendster Name ever und wieder sehr kreativ. Das Ding ist ein heißer, heißer Planet.
Ohne und, Wasser.
Genau, und die beiden führen einen Psychokrieg untereinander. Und da fängt Adlan mit einem wunderschönen Lied an, dem Wasserlied, und will damit Perry um den Verstand bringen. Ich hab das mal hier eingespielt. Plätsche, plätsche, Friede, Wasser macht doch Friede,
geh schon mal nach Haus, ich komm mein Tropfen später. Die Stimme von Adlan hatte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt, aber sonst.
Ich find's schön, ich komm ein Tröpfchen später. Da war auch Helium anstatt Luftgemisch im Raumhelm.
Ja gut, das kann natürlich sein.
Naja, jedenfalls, beide sind irgendwann dem Wahnsinn nahe. Und deswegen, ja,
das zieht sich auch ein bisschen. Das ja. Ewig langes Duell. Ich habe mal hier aufgeschrieben, Shatner und der Gorn.
Ja, ja. Es war, also wenn man es jetzt nochmal rückblickend betrachtet, ich hatte es kürzer in Erinnerung, aber es ist echt, echt, echt lang.
Wo ich verwundert war, ich hatte immer im Kopf, dass Perry dieses Wasserlied gesungen hätte. Und
umgekehrt.
Da war ich ganz verwundert. Ich hatte das wirklich so im letzten Jahr immer so im Kopf, das wäre von Perry gewesen.
Ja, Perry singt. Perrys Greatest Hits. Du meintest auch, der kosmische Lokvogel wäre ein gutes Buch gewesen anfangs.
Altersdemenz.
Jedenfalls, die beiden schaffen es irgendwann doch noch zu der Station, fast gleichzeitig. Perry kriegt die Tür nicht auf. Adlan hilft ihm dann, die kommen beide rein, werden bewusstlos und Perry ist nicht nur sofort Umschalter, er ist auch sofort Aufsteher, er wacht früher auf.
Ja, er hat sich eigentlich im Wecker gestellt.
Ruft seine Mannen und Adlan kriegt die Höchststrafe. Er muss Vorlesungen halten vor Studenten. Okay, ja. er wird jeden Tag befragt, aber
macht beides total Sinn.
Ja, klar. Ja.
Also nicht? Ich sag mal, in dem Zusammenhang. Du lässt eine Vorlesung halten, aber befragst ihn jeden Tag noch.
Naja, es ist auf jeden Fall die humane Art von Perry, aber
Perry offenbart ihn übrigens noch dann, kurz bevor die Mannen kommen, dass er unsterblich ist.
Ja, es ist so,
so machen, ne?
Es ist so halb-halb. Also ich sag mal, da ein paar Worte mehr hätten das ein bisschen klarer gemacht, dass sie halt auch versuchen, ihn zu überzeugen, wie es jetzt ist mit Arkon und so weiter. Aber wie gesagt, bei den Vorlesungen, Adlan wäre ja nicht Adlan, der alte Chicks-Terminator, wenn er nicht flirten würde wie Hölle. Und ich muss noch mal kurz den Namen von der kleinen Schnecke raussuchen.
Marlis Gentner.
Genau. Und die ist ihm total verfallen und besorgt ihm tatsächlich über Umwege seine Ausrüstung. Und bei einer weiteren Vorlesung türmt er in einer Menge von Studenten Richtung seiner Unterseekuppel und dort macht er wieder Training.
Erstmal nimmt er ein Bad.
Ja.
Ja.
Genau, er hat sich ja vor, er ist ja ein eitler Gecke, er hat sich ja vor auch darüber gefreut, dass die Terraner endlich die Vorzüge von Rasurcreme und so weiter entdeckt haben.
Das ist schon ein bisschen Metro.
Ja.
Aber eine Sache hatten wir auch noch ein bisschen ausgelassen, weil er merkt immer wieder schon in den Kapiteln vorher ab und zu mal, wenn ein Mutant in der Nähe ist, dass man ihn quasi damit aussperren will. Und dann wird ja erzählt, dass er einen Monoblock hat. Also quasi, dass er sich abschirmen kann gegen Telepathen. Das kommt hier, glaube ich, auch das erste Mal im Buch vor.
Ja, wird später noch für allesamt ein bisschen wichtig.
Aber jetzt hier war es, glaube ich, auch das erste Mal wieder, wo ich es jetzt richtig im Kopf habe, wo das so aufgegriffen wurde.
Ja, sowas wurde vorher nie erwähnt. Nein, genau. Jedenfalls, er bereitet sich dort wieder vor, plant diesmal ein bisschen mehr und hat sich diesmal auch ein Korsett mit Kunsthaut drüber angelegt, was Rippen simuliert. Haha, er hat mitgedacht.
Genau, da wart.
Und gibt sich wieder eine neue
Tarnidentität.
Hinrich Volkmar.
Genau, oder Nachnamen Volkmar, genau.
Genau, Hinrich Volkmar heißt er. Und diesmal will er wirklich das von alleine durchziehen, damit zur Venus und zwar dieses Mal mit der Gloria, einem Schiff, was zukünftige Siedler auf die Venus bringt und dort halt auch mit Kontakten, da ist halt ein Verwandter von der, wie hieß er nochmal?
Marlies Gentner.
Danke.
Nicht zu verwechseln mit Genscher.
Dem Liesel. Und ich habe aber immer noch mal eine Frage, die werde ich mal zwischendurch einwerfen, weil hier steht ja auch gerade in meinen Notizen drin. Wieso hat Atlan vorher nie mit Crest und Thora gesprochen? Oder wieso hat man die nicht miteinander sprechen lassen?
Das ist eine gute Frage.
Dann hätte man doch vielleicht mal mitkriegen können, was da in der Geschichtsschreibung steht, ist wahr.
Ja, das ist zu einfach.
Ja, da hätten sie aber, ja.
Und wieso aber hat er...
Ist mir ehrlich gesagt entgangen, aber stimmt. Richtig
guter Punkt. Und er hat auch vorher nicht bemerkt, als er die Enzyklopädie Terrania gelesen hat. Er wusste, die haben die Technik vor den Arkoniden, ja, das müssen sie angepasst haben und einfach übernommen. Aber da schien ja nichts von Thora und Crest drin zu stehen und er hat es überlesen.
Ja, stimmt.
Also, das ist für mich so ein Punkt.
Oder die waren gerade irgendwo unabkömmlich.
Ja, aber dann trotzdem, das steht Urlaub. Doch in den Geschichtsbüchern.
Thailand, oder?
Hallo, das ist die Frau von Perry.
Ja, die war in Thailand gerade.
Ja.
Hat sich den Schniepel putzen lassen, ja.
Im Thailand-Urlaub.
Zusammen mit dem Dompropst zu Paderborn.
Ja, aber wie gesagt, es müsste ja eigentlich drin stehen, dass es die gibt. Aber okay.
Ja, das ist die Frau vom Chef. Also da muss schon ein Eintrag für drin stehen.
Ja, stimmt, stimmt. Da sind wir was Großen auf der Sache.
Oh, mein Gott. Vielleicht weckt Thora schmerzhafte Erinnerungen in Atlan.
Oder Crest und Thora sind nur Halluzinationen und existieren in Wirklichkeit gar nicht.
Das artet jetzt aus wie die Last Son Goku aus Opa Gohans Pornokeller. Da gab es auch solche Theorien. Wir fangen nicht damit an.
Nee. Aber es könnte sein.
Nee. Lieber nicht.
Das hören wir in einer späteren Folge.
Ja, auf jeden Fall. Er kommt auf die Venus, wird dort auch in Empfang genommen, stellt sich anfangs ziemlich dämlich an.
Ja. Ich brauche keine Impfung. Ich bin Arkonide. Ich glaube an Globulis.
Placebo-Effekt. Ich bin immun gegen alles. Ja. Schon bin ich immun gegen alles.
Er wird aber allerdings von Sengu und Guki, die halt der Spur folgen, wird er entdeckt und flüchtet dann mit einem Deflektor in das Erdmuseum in Port Venus. Und das wird dann alles zur Chefsache erklärt. Perry geht rein. Er hat ja schon mal mit ihm ein Gesangsduett.
Ich glaube, es war mehr ein Solo. Ich glaube, ein Duett war das
nicht. Ja, okay, Perry hat die Beatbox gemacht. Wahrscheinlich so. Putz die Katze, putz
die Katze, putz die Katze. Oder er hat im Takt mitgeräuchelt, das kann auch sein.
Ja. Er hat aber mit einem Detektor den Vorteil, er kann die fünfdimensionalen Schwingungen von Atlan aufspüren.
Was Atlan nicht vermutet.
Ja, weil er denkt wieder, die Terraner sind zu doof.
Wobei er aber schon ein paar Kapitel vorher hat er sich noch selber beschimpft, weil sie ja seinen 5D-Abdruck im Hotel, wo er das erste Mal untergekommen ist, ja schon abgenommen haben.
Ja, aber es zeigt halt echt seine Arroganz. Also er ist wirklich in der Hinsicht typischer alter Arkonide, der eigentlich immer der Lehrmeister, er war ja über Jahrtausende der Lehrmeister für die Menschen.
Mhm. Karl der Große, Kolumbus, Marco.
Ja, aber da war er dann halt auch noch der Held im Erdbeerfeld, aber jetzt halt nicht mehr.
Richtig. Und ich glaube, das hat sich so ein bisschen bei ihm festgesetzt. Der hat das ein bisschen sehr genossen, glaube ich. Jedenfalls, die beiden schnappen sich altertümliche Waffen. Es werden Speere genommen, alte Breitschwerter von Wikingern, Germanen etc. Und ich stelle mir immer vor, es wird ja auch in dem Buch beschrieben, wie die Dinge ab und zu aus diesem Feld rausragen, weil die Waffen natürlich länger sind als das Deflektorfeld. Ich stelle mir diese Kampfszene vor, wo du immer mal irgendwo jemand rumlaufen siehst und siehst immer so ein Speer schwingen oder sowas. Das hatte für mich optisch gesehen echtes Comedy-Potenzial.
Und dann noch die geile Stressmucke aus Tos. Quadlos auf den Arkoniden.
Genau.
Ich setze zwei Barren Gold gepresstes Latinum dagegen.
Genau. Und der Arkonide schafft es natürlich, den Terraner leicht zu verletzen, aber in der Zeit ist was anderes passiert, was man sich nicht hätte auch fast denken können, aber er musste ja wieder in einen Zweikampf gehen, anstatt zu flüchten. Der Laden ist umstellt.
Ja, der hätte ja auch keiner mit rechnen können.
Und langsam beginnt ihn zu dämmern, weil sie ihn genutzt haben, vielleicht. Die Arkoniden sind doch ein bisschen doof.
Und also alle anderen, ehrlich auch lieb.
Ja, das ist eine Bromance.
Ich mag die, ich mag die A.
Ja, erst nach einer guten Keilerei.
Ja, so fangen die besten Freundschaften an, ne?
Besoffen und betrunken sich auf die Fresse, und das ist wohl wahr.
Das müssen wir machen, wenn wir uns dann mal treffen. Also wie gesagt,
aber dann, aber das, sehen, das passt schon. Dann Raffi und ich uns schon Jahre kennen, müssen Raffi und ich einfach dich verprügeln, dann passt das.
Richtig. Und also ab Mai habe ich dann die neuen Mikrofone für das Zoom. Basti weiß es noch nicht. Ich habe das H6 jetzt endlich in meinem Besitz. Damit können wir dann mobil richtig schön loslegen in Top-Qualität. Und noch eine
ordentliche Kamera, dass wir das auch filmisch festhalten.
Ja, das kann ja, das kann ja Micha mit seiner tollen Handykamera aufnehmen.
Ich wollte gerade sagen, ich habe da ja ein ganz gutes Handy am Start.
Ja, das können stimmt. wir sogar zusammenschalten, das ist der Witz.
Ja.
Nein.
Mit einem Livestream, so eine Art Abo-Special.
Livestream. Ja. Jedenfalls, das ist das Ende von Akt 2.
Genau. Er bekommt noch eine ganze Flotte.
Und zu Ende ist der gute Teil.
Genau.
Er hat eigentlich auch sau viele Logiklücken. Klingt irgendwie doof, aber trotzdem schafft es der Roman, das so zu erzählen, dass es dir scheißegal ist.
Ja,
ja, das war also auch auf Logik achte ich da auch nicht mehr.
Der Mittelteil war auch fesselnd.
Hm? Der war trotz fesselnd. Trotz des langen Parts auf Hellgate.
Ja.
Und weil es trotzdem Spaß gemacht hat, den beiden bei ihrem Psychogefecht zuzuhören.
Ja, weil das aber auch gut geschrieben war.
Vielen abstrusen Namen, weil es, da war ja dann noch der Halbbruder von der Marlies, der Günther Fiesbahn.
Der Günther.
Ja, die Namensgebungen waren echt brutal.
Also ich sag, ja, also ich sag nur, die schönste Namensgebung ist für mich das zweite Schiff der Solaren Flotte mit einem speziellen Antrieb, auf den wir erst in ein paar Heften kommen, die Ralf Thorsten.
Ja.
Danach kommt für mich nichts Besseres mehr.
Müssen wir nur noch Sieg Wahrheit als Commander einsetzen und alle sind glücklich.
Und wir hatten auch schon Sergeant Adolf.
Der war immer missverstanden.
Ich hatte nur eine Flasche schon drin.
Der war sein,
ich weiß nicht, also für mich ist es so, das ist wieder eine der Stärken, die auch aber auch damals die Atlan-Geschichten ausgezeichnet hat. Das waren wieder Abenteuerromane. Und da war das wieder. Und es war halt auch der Teil, der in der Ich-Perspektive erzählt wurde. Weil das ist ja, so waren ja die Atlan-Romane damals, weil der Unterschied, die wurden immer aus der Ich-Perspektive geschrieben. Und das hat sich bis zum fucking Schluss gehalten.
Ja, so ein paar Sachen kommen ja noch in der Ich-Perspektive, ne?
Ja, das ist immer uns Atlan. Und ich muss immer sagen, auch Atlan zeigt sich hier halt auch schon direkt als ebenbürtiger Gegenspieler für Perry, der ihm in einigen Punkten sogar überlegen ist. Und das war für mich wichtig, weil Bully ist ja doch irgendwie, obwohl er ähnlich befähigt ist wie Perry, gerade zu der Zeit ist er doch eher nur das Anhängsel.
Bully ist einfach Perry-Fan.
Ja, und Atlan ist einfach so ein Punkt, an dem sich, ja, an dem sich Perry reiben kann. Das, was hätte Crest mal sein können, das ist jetzt Atlan, beziehungsweise Atlan ist die neue Tora.
Er ist halt so auf Augenhöhe.
Perry reiben kann.
Ja, aber ich
hab das nur kurz wirken lassen, sorry.
Aber ich finde, er nimmt die Rolle von Tora ein. Nur etwas mit weniger Ausrastern.
Und sympathischer.
Ja. Ja, das stimmt.
Und das, daran muss sich halt auch Perry messen und daran, dadurch muss er sich auch entwickeln, weil der hat jemanden mit genauso viel Erfahrung der, oder mehr Erfahrung sogar und der sagen kann so, nö, dem stimme ich nicht zu.
Ach, der ist ein paar Tage älter, ja?
Ein bisschen. Und trotz der Mängel kriegt für mich der Mittelteil gute 4, vielleicht sogar, nee, doch.
Nee, 4. Also 4 gehe ich auch noch mit. 4
ja, 4 kriegt er.
Ja.
4 von 5, Tiffy Bean.
Ja, da würde ich auch mitgehen.
Auf jeden bei 4 bin ich dabei.
Da sind wir uns ja alle einig.
Ja, und jetzt kommt Teil 3. Und weil den ersten hat Micha vorgetragen, den zweiten ich, jetzt ist Basti dran.
Nee, danke, das machst du schon.
Nee.
Doch, doch.
Ich hab hier Scheiße.
Was?
Ich hab hier einen Reaktor,
ich kann sie nicht verstehen. Hallo? Seid ihr noch da? Hallo, ich kann sie nicht verstehen.
Ich mute wirklich mal kurz wegen der Uhr.
Zur Erklärung, Basti hat eine neue Uhr zu Hause hängt, eine alte.
Alte neue Uhr.
Die macht immer sehr schön Gong, Gong, Gong. Und solange wir noch nicht über Ultraschall aufnehmen, das zieht sich noch ein paar Tage, wir müssen da erstmal ein paar Testläufe machen, schaltet er sich jetzt aus Rücksicht stumm, wenn die gongt.
Ja, das ist aber so schon Foreshadowing auf den dritten Teil jetzt, weil dreimal Glockenschlag.
Ja, stimmt. Alter, was ein Übergang.
Oh, dafür hast du die goldene Podcast-Nadel verdient, echt.
Am Band.
Die Nadel am Band?
Ja, ja, klar.
Ich kenne so Nadelpendeln als so Gag von früher, aber okay. Gut, es geht auf jeden Fall. Es ist jetzt eine kleine Agentengeschichte und wir kommen noch mal zum Schatten des Overhead. Mhm. Yeah. Ich fand den Overhead an sich cool, aber das finde ich jetzt unglaublich scheiße.
Ich fand den Overhead schon scheiße.
Weil Ralph Sicaron, Agent auf Volat, das ist ein Handelsstützpunkt von Spring und Arkoniden, sendet den von Micha eben gerade so wunderschön vorgetragenen dreimal Glockenschlag.
Hier spricht Edgar Wallace.
Genau. Ja, das wird von der Lotus empfangen, ein Schiff in der Nähe. Das will es an Terra senden, aber das bricht ab. Und wen schicken die Terraner?
Den Film alle Leute. Wen Herren des System.
Wen ich finde den Namen
sonst.
Ich finde den Namen immer so schön. Leloid. Leloid. Genau. Und der tarnt sich als Preboner. Hm. Er hat einen Preboner.
Genau, oh, das ging mir aber jetzt gerade
auf den Gott. Kopf. Boah, der war jetzt aber echt schlecht.
Aber das Schöne ist, dass es ihm auch durch den Kopf geht. Wir haben ihn versaut. Aber er war es vorher schon.
Der genau. war das vorher schon.
Noch genau. nie.
Auch wenn und er hier unschuldig tut, glaubt ihn keiner, der ihn kennt.
Ich bin eine zarte Blume.
Du bist eine Biene.
Ja, ja.
Ja, jedenfalls.
Du bestäubst alle möglichen.
Will er jetzt da nach Spuren suchen und kriegt dann von einer Solaterin den Tipp, bei den Urwandern zu suchen. Er findet dort im Dschungel die allweise Mutter. Mit der hatte wohl der gute Typ vorher, wie hieß er nochmal? Ich habe schon seinen Namen viel vergessen, so interessant war er.
Ralph Sicaron.
Genau, Ralph Sicaron, der Ralph.
Ralph. Ralle.
Der Atem meiner Katze riecht nach Katzenfutter. Ralph. Mit ihr Kontakt.
Katze.
Und die steckt ihm das zwei ehemalige Angehörige des Mutantenkorps des Overheads, Gregor Tropno und Nomu Yatulin, tierischen Hass auf Perry schieben. Und deswegen wollen sie, ja, Terra verraten, die Position. Ja, die sind doch da.
Zum Hintergrund, den Hass schwirren sie halt, weil.
Ja, dazu komme ich gleich.
Also, okay. Mhm. Ich habe nichts gesagt. Das ja. schneiden wir.
Nein, das schneiden wir nicht. Wollen das verraten und damit Perry nämlich erpressen. Wir sagen das. Oder du gibst uns endlich die Zelldusche, weil die Jungs haben keine gekriegt.
Und denn, eben aus dem Grund, wie sie sind, deswegen haben genau. sie keine gekriegt.
Dadurch müssen die Jungs aber schon schweinealt sein. Wir wissen, wann das passiert ist, ne? Mhm. Sagen wir mal, sie waren damals noch jung, um die 20.
Mhm. Steht dazu gar nicht irgendwo drin, dass sie um die 80 waren.
Wollte ich gerade sagen, die sind dann schon Ende 80. Mitte, Ende 80.
Das stand auch irgendwo.
Richtig. Das ist, sind schon alte Knacker, das sind Senioren auf der Pirsch.
Ja, das Perry hat sich von Senioren aufs Kreuz legen lassen.
Und die fordern jetzt, das hatte ich immer im Kopf, da muss ich mir noch einen Einspieler von Gregor holen. Und das werde ich dann hier einspielen, nämlich Kostenersatz.
Lisa braucht eine Zahnspange.
Richtig. Kostenersatz.
Lisa braucht eine Zahnspange.
Oh, Leute. Kostenersatz. Wir brauchen eine Zelldusche. Kostenersatz.
Da zahlt nur die Techniker.
Kostenersatz. 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 Ja, auf jeden Fall gibt's dann mit einem Kampf um die Positionsdaten. Ja, und dabei gewinnt Lloyd und petzt es zur Lotus rüber. Lotus fliegt nach Terra, informiert Perry, Gookie und André Noir fliegen nach Volat. Ja,
schön gesagt.
Ach, ich weiß.
Hypno.
Der Hypno. Es wird ja im nächsten Silber mit dem Hörbuch so schön mit der Drüsüs.
Oh ja. Ja, das. Ja.
Genau. Fliegen dorthin und erfahren dann bei der ersten Etappe Höhe vom Mars, erfahren sie dann, dass Tora, wie wir jetzt erfahren, mittlerweile die Frau von Perry. Haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. von Tropno entführt wurde. Und deswegen ist jetzt Rodan und seine ganze Gang in der Space Jet auf dem im Anflug, werden von ein paar Springern abgeballert. Es geht ab, die verirren sich wieder halb im Dschungel. Was habe ich denn hier noch stehen? Ich kann meine Handschrift ja nicht sehen. Ja, auf jeden Fall nicht fliegen.
Ja, nee, irgendwie nicht.
Genau, und dort kann dann Fellmaleloid Perry endlich seinen Bericht erstatten.
Ja. Man sollte auch noch dazu sagen, weshalb das Ganze im Schatten des Overhead heißt, weil schon Ralf Sikeron immer zu den Begriff Overhead gedacht hatte und der Begriff auch immer wieder auftaucht. Und die zwei Assis da, die halt Tora gekidnappt haben und die Zellduschen mitbekommen haben, die waren auch im Chor vom Overhead drin.
Das haben wir auch gesagt.
Haben wir das gesagt?
Ja.
Yep.
Du bist so unglaublich konzentriert heute.
Ja, ich merk's. Nee, das ist der Teil vom Buch hier.
Achso, der hat dein Hirn gelöscht. Der ist so wie so ein Blitzdings.
Oh, das kann ich nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen.
Jedenfalls, wir machen den Sachepart jetzt auch ein bisschen kürzer. Cookie ortet, wo Tora mit den Jungs ist. Es geht rein. Es gibt Rambule. Und die Polizei von dem Planeten kriegt es tatsächlich mit. Geile Bullen.
Ja, das stimmt.
Perry schafft es auch noch einen Bericht an das. Einen anonymen Bericht, an das Archon-Rechenhirn zu senden, dass es dort Stress gibt. Weil wenn die dann auftauchen, in dem Tumult wollen die dann fliehen. Ja, ob das so eine schlaue Idee war.
Kannst ja mal versuchen.
Okay, daran liegt es jetzt im Endeffekt nicht, woran es schief geht, aber schlau war es auch nicht.
Nee, das stimmt.
Ja, Perry flüchtet und Tropno erschießt sich selber. Wird erschossen in dem Tumult mit den Bullen.
Der wird erschossen.
Der Yatuin oder Yatulin, ich kann es nicht mehr lesen, begeht Selbstmord. Wenn er will. Ja, jetzt ist das Problem gelöst.
Spart Geld.
Und der Talamon, ein Springer, erkennt Roden. Ja. Und was macht er? Er petzt. Perry lebt.
Ja, das war auch wieder so ein Zufall, dass dann gerade Talamon um die Ecke biegt, ne?
Okay, da muss man aber auch immer sagen, bei solchen Geschichten, wenn solche Zufälle nicht zustande kommen würden, würde die Geschichte anders laufen. Das könnte sie keiner mehr erzählen. Also von daher, das ist noch ein Zufall, den lasse ich hin. Da waren jetzt nicht so viele Konstruierte wie im ersten Teil.
Ja, das stimmt.
Also da war schon wirklich...
Das war extrem. Ja. Hier hätten wir es könnten auch vielleicht anders lösen. Eher so ein Bild von einer Überwachungskamera oder sonst was. Aber dass gerade Talamon dann da ist und sieht...
Oder auch, dass die einfach, wenn sie da fliehen, dass eins der Robotschiffe das Ding erkennt.
Irgendwie
oder,
so, genau.
Weil das ist ja eine Space-Jet und hier, da hätte man sich so viele Sachen ausdenken können. Aber es sollte wieder persönlich werden. Und das schiebe ich jetzt auch mal ganz ehrlich, wie so einige Sachen auch generell der Schwächen im Buch auf den Faktor, das ist die Zeit, in der es geschrieben wurde. Aber dieser Teil kriegt für mich ja ähnlich wie der erste.
Ja, zweieinhalb.
Zwei, also er kriegt zwei.
Ja, maximal zwei. Ich würde auch sagen zwei.
Er ist besser als der erste Teil.
Ja. Aber nicht viel.
Ja, aber trotzdem irgendwie weniger spannend. Ich weiß auch nicht.
Aber ganz im Schluss hatten wir jetzt nur noch ausgelassen, dass der Regent dann Perry anfunkt, nachdem er mitbekommen hat, dass er noch mal lebt.
Zu Hilfe. Ja. Zu Hilfe. Ein Feind, gegen den ich nichts ausrichten kann, greift uns an.
Du hast, erstmal sich beschwert, du hast nie angerufen.
Helf mir, Perry Van Kenobi.
Du bist meine letzte Hoffnung.
Aber nur, wenn er ein Kleid ansieht.
Stell dir mal vor, diese Quadratkilometer große Robot-Positronik
in einem Kleid.
Weißen Kleid.
Ja, das wäre doch schön. Brauchst du nur noch einen passenden holographischen Bildschirm, der das darstellen kann.
Der das darstellen will.
Ja, das kommt noch dazu. Wieso denke ich gerade an die Wackelarm-Werbedroiden?
Weiß ich nicht. Weiß es nicht.
Family Guy, die Star Wars-Folge?
Ja.
Ich hatte jetzt an einen gehörten Reichstag gedacht.
Gut, das geht auch.
Ja. Ich dachte jetzt gerade an die Quetschwalze aus Futurama. Ich hatte gerade Sex mit der Radiatorfrau vom Radiatorplaneten.
Snoo. Nein.
Nein, aber nein.
Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass du das gerade gesagt hast.
Oh my. Nein.
Ah, schön.
Jetzt versuchen wir uns davor zu drücken, das weiter zu besprechen, aber seien wir ehrlich.
Gibt ja nichts mehr zu besprechen.
Ich wollte gerade sagen, also quasi gibt es ja nichts mehr, ne?
Also, ich muss sagen, Anfang, Ende, Mitte.
Genau.
Und ich würde, auch wenn es rechnerisch nicht ganz passt, weil mir das aber persönlich einfach Spaß gemacht hat und der Mittelteil wirklich deutlich stärker wirkt, würde ich drei volle und eine geköpfte Tiffy-Biene geben.
Ich bleibe auch bei drei. Also ich sehe nicht, sehe ich nicht mehr, weil der Schluss und der Anfang gezogen wie Kaugummi.
Sag die Zahl nochmal, die habe ich nicht gehört.
Drei. Ah. Ich sag drei. Drei von fünf.
Ich fand den Mittelteil schon sehr gut. Ich würde, glaube ich, auch eine 3,5 geben. Und
allein
wegen der halben Tiffy.
Ja, genau. Alleine, weil schon Adlan endlich auftauchte, war das für mich so dieser kleine Bonuspunkt. Aber merkt ihr was? Micha hat das erste Mal eine schlechtere Wertung gegeben als wir.
Oh ja. Ich sag ja, das wird dann noch öfters passieren, mit Sicherheit.
Ja, wir besprechen dann noch so ein ganz bestimmtes Buch, da wird deine Wertung besser sein als unsere.
Das mag sein.
Ach so, ja.
Das wird so sein. Bin ich mir relativ sicher.
Ich freue mich ja nur auf ein zukünftiges Buch, was noch ein paar Monate weg ist. Ich sage nur, da macht eine kleine Kackbratze den Move aus Akira und wird immer größer.
Und fliegt zum Rewe?
Ja, so ähnlich.
Oh, mit Flügelhöfen.
Mit Flügelhöfen.
Da freue ich mich
doch. Ja, da Thomas.
Gilt auch nicht für Katzen und. Nein,
das war. Da hatte ich immer gedacht, das wird so ein Scheißbuch, aber das war tatsächlich gut. Nicht nur, weil er gestorben ist.
Nee, das war gut. Das war gut. Also zumindest, oh mein Gott, ich hab's wieder verdammt gut in Erinnerung. Wer weiß, was da rauskommt.
Ich hab's letztens erst gelesen, also ich war ganz überrascht. Ja. Also dann mit unserer heute etwas humaneren Folge.
Ja, doch.
Würde ich sagen, machen wir bald Schluss. Unser Zyklus-Abschlussgala, die jetzt eigentlich hätte kommen sollen, wird später nachgeschoben, weil wir wollen die unbedingt live machen. Ja. Wir werden um Ostern rum die ersten Tests machen und werden dann rechtzeitig ankündigen, wann es losgeht, damit uns vielleicht auch kleine Einspieler geschickt werden können. Ich sag mal, Saarländer Nummer 2, 1, wir rechnen mit dir. Ne? Ja. Verstehst du? Deine legendären Einspieler. Und wir wünschen euch einen guten Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen guten Weg zur Arbeit, einen guten Weg nach Hause, Appetit.
Halt. Wir hatten doch noch eine neue Rezension.
Hat er recht.
Ah, wir hatten keine neue Rezension, es ist ein Kommentar, aber da hat er recht.
Eine Kommentare.
Dann lese ich jetzt le Kommentar vor. Ihr habt auch einen wunderschönen kleinen Dialog von unseren Micha und mir verpasst, aber ich lese jetzt vor. Soll ich auch vorlesen in diese Akzent?
Das mach, wie du möchtest. Oui.
Wir haben einen kleinen Kommentar bekommen von uns Klaus. Von klausgesprochen.de. Sonst sagen wir Internetadresse nicht, aber dieser Mann macht einen wunderschönen neuen Podcast mit Vorleserfunktion. Olala. Hallo zusammen. Habe endlich angefangen, euren Podcast zu hören und auch mit Rodan.
Rodan.
Vor vielleicht 35 Jahren hätte ich schon den einen oder anderen Stapel Hefte von meinem Onkel gelesen. Weil ich Eschbach-Fan bin, müsste ich natürlich das größte Abenteuer lesen. Bestimmt ist mir die Hälfte des Spaßes entgangen, weil ich die Serie nicht wirklich kenne. Habe auch überlegt, wie ich weitermache. Und habe diesen Stapel Hefte von 1 bis 49 oder so beim Online-Krämer als E-Book gekauft. Also die ersten Bände sind okay, wenn auch schon durch Eschbach in Kurzform bekannt. Der Anfang mit den Mutanten ist wirklich sehr zäh. Richtig Schwung bekommt es ab dem Flug zur Vega. Aber da macht es richtig Spaß. Band 10 oder so. Bin mal gespannt, wie es sich so entwickelt. Der Lesestoff wird mir wohl nie mehr ausgehen.
Nee, da ist noch ein bisschen was zu lesen.
Richtig. Ja, das hatten wir ähnlich. Also ab Vega geht ja der Punk ab. Sackt kurz wieder ein, geht wieder hoch, geht wieder runter, geht wieder hoch und danach geht's kontinuierlich.
Wieder hoch und wieder runter und wieder hoch und wieder runter.
Richtung MDI-Zyklus und davor wurde ich gewarnt.
Ich finde ihn auch überschätzt. So, jetzt muss ich den Kopf einziehen.
Er hat es gesagt.
Ja, jetzt zigtausend mentale gesagt. Backsteine.
Ja, ich bin ja gerade bei den Pospis.
Nicht falsch verstehen, nochmal, MDI ist ein verdammt guter Zyklus, aber ich finde ihn überschätzt.
Sag jetzt nichts, ich bin beim roten Universum, glaube ich, gerade fast durch.
Da werden wir dann dazu kommen. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade bei Mechanica.
Ah.
Wo es erstmal die Pospis so richtig mal auftauchen. Und da,
die Kosmos-Sonnenwelt.
Ja. Und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber.
Die Mattenwillis.
Ja. Oh Gott. Und da haben wir auch wieder so tolle Schiffsnamen wie die Iron Duke.
Mhm.
Die hatten wir vorher schon. Aber nichts kommt gegen die Ralf Thorsten an. Okay, aber jetzt verplappern wir uns wieder. Tschüss!
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 Immer dran denken, auch die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts wussten schon von der heilsamen Kraft des Alkohols.
Erreichen könnt ihr uns über folgende Wege. Unser Kontaktformular auf der Seite popschutz-podcast.de, über die E-Mail info@popschutz-podcast.de oder über die Twitter-Accounts @pop_schutz und @dritte_macht. Vergesst uns nicht auf iTunes und podcast.de zu bewerten. Tschüss!
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.